Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Krieg der Sterne haftete stets, wenn man darüber mit Kennern sprach, etwas Religiöses an. Entweder man glaubte daran oder nicht. Die von George Lucas geschaffene Welt berührt jene, die sich gerne verzaubern lassen. Für alle anderen gab es Star Trek. Rational, politisch, verhandelnd. Star Wars ist weniger Science Fiction, es ist Fantasy. Wenngleich der Aspekt der Politik besonders in der Prequel-Trilogie eine aufflammende Rolle spielte. Eine eigene Welt, die lange vor unserer Zeitrechnung in einer weit, weit entfernten Galaxis, aber vorwiegend von Helden und Schurken erzählt. Und so fantastisch das alles ist, so folgte man auch hier einer inneren Logik und Physik, die weitestgehend eingehalten wurde. Auch in der Prequel-Trilogie, die immer mehr an Zuspruch verlor, aber nun für mich immer attraktiver wird, nach dem Verstreichen der Sequel-Trilogie. Mit Leonard Elias Lemke sprach ich nach dem Kinostart bereits für Deep Red Radio über Teil 9, der Aufstieg Skywalkers. Leo kämpfte gegen meinen Pessimismus an und verteidigte den Film, wenngleich er auch Abstriche machen musste. Nun, nach meiner Zweitsichtung im Heimkino von der Blu-ray, steht die erneute Beurteilung an und deutliche Worte müssen gefunden werden. Star Wars war einst Kino nicht nur für das Publikum, sondern auch für sich selbst und seine Charaktere und die Talente, die sie erschufen. Der Abschluss der Skywalker-Saga scheint nur noch für den Zuschauer gemacht, der nach 2 Stunden wieder vergisst, dass er gerade einen Film gesehen hat und zu Hause dem Gesehenen keine Zeit zum Atmen gibt. Die Figuren scheinen egal zu sein und auch ihre Schicksale. Und wem will man dies verübeln nach The Rise of Skywalker? Sprunghaft bewegt man sich von den Ereignissen in The Last Jedi auf einem Drehbuchflickenteppich fort zu einem Ende, das, so scheint es, nicht von Beginn der Konzeption der Sequel-Trilogie an erdacht war. In der nun letzten Skywalker-Trilogie ging es um das neue Machttalent Rey, die auf der Suche nach ihrer Herkunft in einen gewaltigen Konflikt gezogen wird, gegen ein erstarkendes tyrannisches System, das erneut von Rebellen bekämpft werden muss. Ihr Gegner ist Kylo Ren, der abtrünnige Sohn von Han Solo und Leia Organa, der sich den Sith-Mächten verschrieben hat und lieber auf den Pfaden des Opas wandelt, als auf einem Rechtschaffenden. Es ist immer noch das Gute, das im Bösen versteckt ist und den neuen Darth Vader zum tragischen Antagonisten macht, der sich von einer höheren Instanz seelisch vergiften lässt. Snoke, eine Figur, die mir bereits von Beginn an als wenig überzeugender Herrscher des Bösen dienlich schien. Snoke wird in der mittleren Episode 8 vernichtet und nun stolpert in Episode 9 ein alter Bekannter aufs Parkett und kehrt mit einer Selbstverständlichkeit aus seinem Frankenstein-Labor zurück, als wäre es je eine wirklich reizvolle Option gewesen. Senator Palpatine, der Imperator. Jahre versteckte er sich auf einem geheimen Planeten, um sich zu stärken, sich zusammenflicken zu lassen, nachdem er von Vader in den Schlund seines Basisschiffes geworfen wurde. Palpatine ist nicht furchteinflößend und auch nicht die mit einem Fingerschnippen entstandene Flotte aus tausenden Zerstörerschiffen, eher kreativlos. Und der alte Mann klopft genau die gleichen alten Sprüche wie einst, um diejenigen zu bekehren, die er benötigt, um sein altes Imperium wieder aufleben zu lassen. Zunächst Kylo Ren. Bei meiner Kritik ist mir klar, dass es in der Saga keinen Sinn macht, in der letzten Episode einen ganz neuen Charakter als Endgegner zu implementieren. Aber hier hätte man von Episode 7, das Erwachen der Macht, an einen anderen Weg ebnen müssen und nicht einen bedeutungslosen Lückenfüller wie Snoke auftauchen lassen. Und so gibt es keine geeinte böse Linie im Hintergrund der Trilogie. Natürlich ist da Kylo Ren, aber ihm schlummert die schlussendlich positive Erlösung von Beginn an inne. Noch einmal wiederhole ich es. Die Idee ist nicht von Episode 7 bis 9 durchdacht, sondern wurde von Film zu Film separat gestaltet. Wobei zumindest die 7 für sich selbst stehen kann. Aber als komplette Trilogie funktioniert es nicht. Das ist meine Wahrnehmung. Wie hilflos das Skript ist, bemerkt man dann an der Schatzsuche, die ebenfalls als Füllmaterial erschaffen wurde, um eine Suche nach einem Wegfinder zu fingieren, damit man sich um einen wahren Inhalt nicht zu bemühen braucht. Der Wegfinder, ein Gerät, das man am besten als Navigationsgerät Deluxe bezeichnen kann. Es weist einem den Weg nach Exegol, dem Versteck Palpatines. Warum es das kann und warum es erfunden wurde und dann versteckt, wer weiß. Luke hätte schon lange nach diesem Artefakt gesucht, es aber nie finden können, so heißt es. Jahre investierte er in die Ermittlungen nach dieser Orientierungshilfe. Und die Gruppe Rebellen um Rey finden die Hinweise in wenigen Minuten, als wäre Luke ein Trottel gewesen, in einer versteckten Höhle. Eine Karte zur Karte, eingraviert in einen Dolch, der unter Sand verschüttet liegt, wird in Bruchteilen von Sekunden spielend leicht gefunden. So dummdreiste und einfach gestrickte Herleitungen gab es bei Star Wars sonst auch nicht. Nicht einmal in der Prequel-Trilogie. Natürlich kann man die Sith-Inschrift nicht lesen und man muss wieder zum nächsten gefährlichen Ort reisen, um sie übersetzen zu lassen. Aber wenn ich Indiana Jones sehen möchte, dann tue ich es einfach. Natürlich ist es wenig sinnbringend, über Logik zu sprechen in Zusammenhang mit einem Weltraummärchen, aber Star Wars funktionierte sonst anders. Und daran muss sich auch eine abschließende Folge orientieren. Sonst wirkt alles unglaubwürdig innerhalb der Fiktion. Sei es beispielsweise der Auftritt von Han Solo, der Kylo Ren den letzten ethischen Stoß gibt, sich von Palpatine abzuwenden. Tote kehren in Star Wars nur als Erscheinungen aus dem Jenseits zurück, wenn sie der Macht gedient haben und durch sie handelten. Solo war nie ein Jedi oder Sith und seine Verwendung scheint nur reines Marketing zu sein, nicht gewinnbringend in der Handlung. Er wird auch nicht als Jedi-Erscheinung eingesetzt, sondern nur als Erinnerung und dennoch passt diese Sequenz nicht in den Film. Es ist alles so unausgegoren, zusätzlich kopiert man Szenen und Situationen aus vergangenen Episoden ein, reproduziert sie, sei es die Begegnung der eigenen Sith-Variante, der sich Rey stellen muss. Oder der gesamte Grundkonflikt, der identisch ist, den Luke mit seinem Vater Darth Vader ausfechten musste, denn Rey steht mit Palpatine ihrem Großvater gegenüber, wie ihr mitgeteilt wird. Oder sei es der Schwertkampf zwischen Rey und Kylo auf Cath Beer, der verkürzt vom Setting her dem Gefecht zwischen Anakin und Kenobi auf Mustafar gleicht, nur mit Wasser statt Lava. Immer nur Wiederholungen. Auch die finale Schlacht bewegte nichts in mir. Wenn Palpatine an Kraft gewinnt und gegen Rey antritt, dann sind es wieder die Duracell-Pfötchen, die gegen das Laserschwert kämpfen. Und immer wieder dreht sich das Karussell und man merkt, wie wenig einfallsreich die Produktion ist. Man versucht lediglich zu triggern, alte Gefühle aufzuwärmen, ohne sich Mühe geben zu müssen. Die Geschichte ist nicht dramatisch genug, um einem Saga-Finale gerecht zu werden. Und was bietet die technische Präsentation? Für einen Blockbuster der aktuellen Epoche sind die CGI-Effekte gut ausgearbeitet. Man schuf auch epische Bilder und kombinierte physische mit digitalen Effekten optimal miteinander. Oft droht das Personal in all dem unterzugehen, denn es ist verführerisch, durch die technischen Möglichkeiten aufzudrehen. In der Urtrilogie bei ausschließlicher Handarbeit war mehr Platz für die Helden im Vordergrund. Ein besonders schöner und erhellender Moment in all dem wenig überzeugenden ist die Zerstörung des Planeten Kijimi durch ein Schiff der neuen Ordnung. Die visuelle Umsetzung kann nur als Liebeserklärung an das reale Filmen vergangener Zeiten sein. Denn der zerberstende Planet zeigt Tricktechnik, wie sie zu Ära der Urtrilogie üblich war. Das sollte im besten Falle als Aufruf an das Eventkino verstanden werden, wieder mehr fotorealistische Effekte zu produzieren und keine Konsolenspielkonserven-Schandtaten aus dem Rechner. Bei Masken und Kreaturen blieb der Aufstieg Skywalkers auch weiterhin der Tradition treu, die in der Prequel-Trilogie weitestgehend gebrochen wurde. Man erschuf galaktische Wesen, die mit Animatronik oder Puppenspielern verwirklicht wurden. Was wiederum schwer zu verarbeiten ist, ist die Hektik im Schnitt, sei es bei der Action oder der Narration. Diese Rastlosigkeit gehört zu den neuen Stilelementen des Blockbuster-Kinos und die unerfahrene Generation mag darin aufgehen, aber die etablierte sucht nach dem Augenblick, in dem sich der Film Zeit für sich selbst lässt und nimmt. Diese Hektik sorgt dann oft für Sprünge in der Handlung mit Zielpunkten, wo der Weg dahin doch noch sehenswert gewesen wäre. Und zum Ende hin muss auch alles immer schneller gehen. Fertig, fertig, fertig. Die Aftershow-Emotion-Party, leicht identisch der von Rückkehr der Jedi-Ritter, vergeht ohne dramaturgische Schönheit. Es gibt nichts mehr zu sagen. Genauso wie es zuvor eigentlich nichts zu erzählen gab, das man nicht erwartet hätte oder bereits kannte. Noch einmal kurz zurück zu den Figuren. Finn, Poe, Rey, Kylo und auch Chewbacca und Leia bleiben ohne Wirkung. Bei Leia ist es verzeihlich, Carrie Fisher starb vor den Dreharbeiten und ihr großer Part im Drehbuch zur 9. Episode wurde maßgeblich verändert, sie hinausgeschrieben. Wo die anderen aber in den letzten 2 Sequel-Trilogie-Beiträgen noch an Relevanz gewannen, stagnieren sie nun. Einzig Anthony Daniels als C-3PO ist ergreifend, zeitweise. Und schauspielerisch interessant, wenn auch nur kurz, wieder mal Domhnall Gleeson als General Hux. Und J.J. Abrams übernahm die Regie, nachdem der dafür geplante Colin Trevorrow absagte. Gott bewahre, was uns dann widerfahren wäre. Nachdem er schon mit wenig Feingefühl, aber leider erfolgreich die Jurassic Park-Reihe fortgesetzt hatte. Zu Beginn sah alles mit Abrams ganz gut aus, mit dem Erwachen der Macht. Aber nun, am Ende, steht der Abstieg mit dem Aufstieg Skywalkers. Was wissen wir? Dass Episode 9 der finanziell erfolgloseste Teil der Trilogie bleibt. Was ihn generell jedoch nicht erfolglos macht. Aber irgendwas stimmt in dieser Galaxis nicht. Denn auch die Kritiken halten sich fast die Waage zu diesem Star Wars Film. Disney wird es schon richten, im schlimmsten Falle hinrichten. Die Kuh lässt sich weiterhin melken, auch wenn die Milch immer saurer schmeckt. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, hat mich zum 2. Mal nicht überzeugt. Er ist schwach in der Dramaturgie. Die Entwicklung von Story und Charakter findet nicht ausreichend statt. Rückblickend bleibt Star Wars einzig die Urtrilogie. Vielleicht ist die Zeit der großen Abenteuer vorbei. Aber vielleicht muss man auch mal mehr wagen und nicht immer den Regisseur oder Drehbuchautor vom letzten mäßigen Event verpflichten. Eine Lösung habe ich auch nicht. Aber das kann es nicht sein.